Willkommen zu einer neuen Folge 50 über 50. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das uns alle betrifft, aber über das wir viel zu selten sprechen. Zahngesundheit als Spiegel unseres Körpers, unserer Hormone, unseres Alterns und unserer Selbstfürsorge. Dafür habe ich eine besondere Expertin eingeladen, Christine Arp, Zahnärztin, Visionärin und leidenschaftliche Botschafterin für den Mundraum, der nicht nur medizinisch, sondern auch emotional verstanden werden will. Mit ihr spreche ich darüber, was im Mund ab 50 wirklich passiert, sichtbar und unsichtbar, welche Rolle Hormone wie Östrogene spielen, warum Mundtrockenheit mehr ist als ein kleines Symptom und wie Menopause, Stress, Ernährung, Medikamente und Selbstbild unseren Mundraum prägen. Viel Spaß bei der Folge mit Christine Arp. Ich habe total Angst vor Zahnärzten. Vor dir aber nicht.
Das freut mich. Genauso muss das sein.
Ja, aber ich kenne ganz, ganz viele Leute, die Angst vor dem Zahnarzt haben. Wie ist denn deine Liebe zur Zahnmedizin entstanden?
Ich habe eine familiäre Prägung. Ich glaube, du wirst nur Zahnarzt, wenn du entweder richtig viel erlebt hast und denkst, ich muss das anders oder besser machen.
Ja.
Oder wenn du in der Familie das vorgelebt hast, weil das so eine Nische ist, dann wird man, glaube ich, eher Arzt. Und in der Familie ist es oft so, dass die Zahnarztkinder das gar nicht, also wenige werden es wirklich. Viele sagen, auf gar keinen Fall. Mhm. Bei mir war das so, dass ich da auf jeden Fall erstmal geguckt habe, ist das wirklich was für mich? Und dann habe ich Zahntechniker als Ausbildung gemacht und dann fand ich es ganz geil. Und dann habe ich gesagt, mach mal weiter. Und ich finde die Zahnmedizin, so wie ich sie vor 20 Jahren und länger gelernt habe, hat gar nichts mehr mit heute zu tun.
Okay.
Und diesen Weg habe ich schon so ein bisschen damals mir gewünscht und habe deswegen da schon so reingefuchst und habe gedacht, das wird echt spannend, weil es so viele Bezüge vom Mundgesundheit gibt.
Mhm.
Und viele Kollegen sagen immer, ah, Zahnarzt, das ist ja gar kein richtiger Arzt, sondern das ist immer so ein bisschen Mediziner auf Seepferdchen-Niveau. Und habe ich gedacht, okay, dann machen wir das mal so, lass das ruhig so stehen. Und mittlerweile sagt das keiner mehr, weil die jetzt einfach wissen, so langsam kommt raus, wo es überall reinfuchst. Und ich glaube sogar, es gibt keine Disziplin in der Medizin, die komplett diese Bezüge alle herstellen kann, wie die Zahnmedizin.
Okay.
Und deswegen ist das richtig cool. Und deswegen hoffe ich, dass, wenn wir hier fertig sind, du sozusagen Zahnarzt 4 in Zahnarzt Passion umgewandelt hast und sagst, wow, geil.
Ja, also ich bin natürlich am Ende immer total froh. Also ich habe jetzt gerade hier neue Inlays bekommen und die sitzen gut und stören nicht und ich habe keine Zahnschmerzen mehr und dann bin ich natürlich total froh. Aber wenn ich da bin, dann habe ich halt erstmal Angst. Und ich habe neulich mit meiner Zahnärztin gesprochen und sie sagte, im Grunde geht es allen so. Wie gehst du denn damit um? Also, dass du im Grunde in einem Job bist, wo dann Leute zu dir kommen, die dir vertrauen, aber gleichzeitig Angst haben. Also nicht unbedingt vor dir, aber vor der Sache, vor den Schmerzen, vor dem Prozess. Ich stelle mir das irgendwie schwer vor, weil, also ich habe einen Job, alle kommen immer gerne zu mir, man quatscht ein bisschen, hey, easy peasy. Aber wenn ich mir vorstelle, die Leute kommen zu mir, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, mit Angst, dann ja, was macht das mit dir?
Das Ziel ist, dass sie keine Angst mehr haben. Aber der Hauptsatz auf dem Stuhl ist, wenn man sich kennenlernt, ich habe Angst vorm Zahnarzt. Und das ist für uns tatsächlich Normalität. Und so benehmen wir uns dann auch. Also das Ziel ist, die eben zu drehen. Ich hatte letztens ein kleines Mädchen, die hat sich einen Frontzahn abgebrochen. Ein kleines spanisches Mädchen. Die kennt mich lange, deswegen hat sie Vertrauen zu mir. Saß da aber natürlich so, ne, Zahn ab, der bleibende Frontzahn ab. Dann wusste sie, es passiert was und guckte mich an. Und ich habe gesagt, so mein Herz, das rocken wir jetzt. Das wird richtig schön. Und wenn ich fertig bin, dann guckst du in den Spiegel und sagst, wow, ich sehe überhaupt gar nicht mehr, wo das war. Und du wirst dich mit diesem Zahn auch nicht mehr auseinandersetzen müssen. So wie andere, die dann immer eine Ecke haben, da fällt das immer an. Ich verspreche dir, das, was wir heute hier zusammen machen, sorgt dafür, dass du da nicht mehr drüber nachdenkst, sondern da stolz stehen kannst und sagst, nichts passiert. Und dafür gehen wir voll rein. Das heißt, da wird jedes Zucken, reagiert man drauf. Ich glaube, das, was warum Patienten Angst haben, ist, weil sie einen Kontrollverlust haben, du kannst nicht mitgucken. Es ist wahnsinnig laut. Ich meine, wenn ich den Bohrer anmache, haben wir 70 Dezibel, das ist ein Düsenjet. Dann, so ungefähr gefühlt zumindest, dann ist einfach Wasser, du hast so eine Waterboarding-Experience und man kann sich nicht so richtig verständlich machen. Und dann guckt immer einer so auf einen rauf. Und ich kann sagen, auch wenn Ärzte als Patienten da liegen, in dem Moment, in dem ich mit meiner Assistenz aufhöre zu reden, sieht man, wie die Pupillen vor Panik sich verändern. Mhm. Deswegen, Kommunikation ist alles. Ich zeige alles vorher, ich sage mal, pass mal auf, jetzt mache ich das Ding gleich an, erschreck dich nicht, das ist so und so laut. Mhm. Zeige das als Test, frage, ist das okay? Und wir reagieren sofort auf ein Zucken. Das heißt, der Patient muss nicht sozusagen, ich habe jetzt Schmerzen, melde mich und dann hört ihr auf. In dem Moment, in dem ich schon sehe, dass der so macht und wo er denkt, merke ich was, hören wir sofort auf.
Das ist aber tatsächlich auch, also natürlich super individuell, aber auch neu. Also ich erinnere mich als Kind.
Wir betäuben alles.
Ja.
Wir betäuben alles. Okay. Immer. Und auch mit Erdbeer, bei mir gibt es immer so Erdbeerschleim vorneweg. Ich mag das selber nicht, wenn man so gepickt wird. Ne?
Ja.
Das mag keiner gerne. Da mache ich so Erdbeerschleim drauf. Das wissen alle Patienten, die merken also auch die Anästhesie nicht.
Also das Betäubungsschleim?
Ja, die merken das ja genau, es macht so Oberflächenbetäubung. Damit merkst du schon nicht, dass ich pieke. Mhm. Und die merken diese Betäubung überhaupt gar nicht.
Ja.
Und wir versuchen auch so ganz Keim zu betäuben. Das heißt, es gibt heute Betäubungen, wo im Unterkiefer nicht mehr die halbe Seite ausfällt und die halbe Zunge für 5 Stunden, sondern wo man nur den Zahn betäubt, der eine halbe Stunde später wieder on air ist.
Ja.
Das heißt, du kannst reden, wir arbeiten ja alle und da will ja keiner einen halben Tag mit so einem simulierten Schlaganfall rumlaufen. Und ich glaube, das hilft viel. Also es ist die meisten haben als Kind Sachen, also dieses Trauma ist oft aus der Kindheit. Und deswegen bei diesem kleinen spanischen Mädchen habe ich auch zu meiner Besatzung gesagt, wir haben jetzt eine Riesenchance. Das ist für sie wirklich schlimm, was hier schon passiert ist.
Ja.
Das ist der Moment, wo alle entweder Zahnarztangst für den Rest ihres Lebens entwickeln oder Zahnarztliebe. Und hier ist das Ziel klar, wohin es geht. Und das kann man. Du kannst das einfach, der Mensch braucht Kontrolle. Das heißt, er muss die Schritte wissen. Mhm. Er muss wissen, was passiert. Mhm. Er will auch wissen, ist die Karies tief, geht die bis zum Nerv oder ist das klein? Und sie müssen Vertrauen ins Ergebnis haben. Und das haben sie eben nicht von Anfang. Aber wenn sie sehen, wir reden ja immer oft in der Welt, dass gut reicht. Und ich glaube eben, beim Arzt möchte ich nicht gut. Mhm. Ich möchte beim Zahnarzt perfekt haben.
Ja, und wenn du sagst, Vertrauen ins Ergebnis, finde auch Vertrauen in den Prozess, weil bei mir war es so als Kind, ich war bei meinem Onkel beim Zahnarzt, der war auf jeden Fall krass. Da hat er immer gesagt, ich zähle jetzt bis 10, dann ist das vorbei. Und dann hat der langsam gezählt, du kannst es dir nicht vorstellen.
Ja,
und ab 8 ging es mit den Viertelschritten los, ab 3 Viertel.
Nein.
Oh, und dann hat er es immer gezogen, ich dachte, sag mal. Und das ist, weißt du, das ist dann kein Vertrauen, was man.
Und aushalten. Ich meine, niemand soll irgendwas aushalten.
Ja, und du musst es komplett aushalten. Ja. Also,
aber dann weiß man,
dann nicht,
woher es kommt. Ja.
Ja, danke Onkel Dieter nochmal an dieser Stelle.
Ja, wirklich. Also Dieter, das ist nicht gut gewesen für die Branche.
Nee, echt nicht. Also deswegen, es hat sich viel verändert. Und wie gesagt, ich bin ja nachher dann auch immer wahnsinnig froh, dass es das gibt. Weil natürlich, du hast ja auch schon angesprochen, Zahngesundheit hängt ja auch mit der Overall-Gesundheit total zusammen. Und wenn man dort nicht gut versorgt ist, dann zeigt sich das natürlich auch im Rest des Körpers. Kannst du da mal so einen Überblick geben? Ich weiß, das ist jetzt sehr allgemein und pauschal, aber vielleicht kannst du mal erklären, wie Zahngesundheit, ich stelle es mir ein bisschen vor, wie die Fußreflexzone, da weiß man ja auch, welches Organ mit was verbunden ist. Gibt es das bei Zähnen so auch?
Ja, Zähne haben, deswegen ist es ja so spannend. Ne? Ich habe das auf dem Instagram-Kanal, denke ich manchmal, ich weiß nicht, ob dir das interessiert, die Truppe. Aber ich finde das zum Thema spannend, deswegen mache ich das. Machst du wahrscheinlich auch so, dass man so dacht, okay, wer weiß, wie viele zugucken, ich finde das Thema geil.
Genau.
Und genauso ist es bei mir auch. Zum Beispiel kann man es gut erklären, wo pathologische Prozesse, also wenn Krankheiten losgehen, wo es so reingeht. Weil der Mund ist ja die spannendste Ecke überhaupt, finde ich, weil es die Luke in den Körper ist. Mhm. Alles, was in deinen Körper kommt, Gutes wie Schlechtes, kommt durch den Mund. Das heißt, dadurch atmen wir. Ne? Wir wissen einfach, Sauerstoff braucht der Mensch, aber wir wissen auch, wir inhalieren damit Allergene, also Heuschnupfenleute wissen genau, was da reinkommt. Wir erholen uns damit Pilze, Viren, Bakterien, Erkältungssaison ist on air. Jeder mit Kindern weiß, was allein durch Atmung übertragen werden kann. Die Nahrung kommt rein, der Mund ist die erste Etage oder die erste Station der Verdauung. Mhm. Wir wissen heute zum Beispiel dieses Rote-Bete-Thema, ne? Wenn du, das sind Nitratbakterien im Mund und das daran sieht man schon, wie wichtig das ist. Also es gibt einen Nitrat-Nitrit-Stoffwechsel, das ist für die Flexibilität deiner Herzgefäße wichtig. Mhm. Wenn du zum Beispiel eine Mundspülung benutzt, kannst du die killen. Und das merkt man, indem junge Leute nach 2 Wochen Anwendung von Mundspülung, gesunde Menschen, schon einen erhöhten Bluthochdruck hatten.
Ach.
Weil die diese Bakterien nicht hatten. Diese Bakterien machen diesen Stoffwechsel, dann wird das einmal durch die ganze Verdauung durch und der Körper filtriert sozusagen das, was er im Darm rausholt, übers Blut, nochmal in die Speicheldrüsen, damit die nochmal das durchjagen, was sozusagen noch nicht verstoffwechselt ist, weil es so, also macht sozusagen noch eine extra Runde, damit das ja alles aus der Nahrung rausgeholt wird und dafür sind diese Bakterien gut.
Also das heißt, also Mundwasser sowieso schon mal nicht so ideal?
Zumindest keine, die antibakteriell sind, sagen wir mal so rum. Da gibt es ja ganz verschiedene und Mundwasser haben auch ganz verschiedene Zusammensetzungen, aber überall, wo antibakteriell draufsteht, muss euch klar sein, die fiesen Viecher, ja, Mundgeruch, Parodontose, die sitzen ganz tief. Und das ist so ein bisschen wie so eine First-Pückler-Torte, die sind ganz unten. Und die Guten sind aber ganz oben. Und wo geht die Welle rüber? Über die ganz Guten. Ja. Und damit hast du dein Mundmikrobiom, wenn du es täglich machst, zum Falschen verändert, weil du hilfst ja der dunklen Seite der Macht mehr zu werden. Und das willst du ja nicht.
Und heißt das, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt mittags so einen Rote-Bete-Salat gemacht habe, dass ich mir dann am besten auch nicht sofort die Zähne putze?
Dieses Zähneputzthema, ne, das hat man ja mit Obst oder mit Softdrinks oder alles, wo Säure drin ist. Da gibt es ganz verschiedene Studien und man muss es ein bisschen anders sehen. Es gibt keine allgemeine Empfehlung für alle. Also ich glaube, wenn du da richtig schön Säure raufgepackt hast, da hast ja nur ein bisschen Dressing drin, du hast gekaut, du hast Spucke, da ist ja voll viel passiert. Also bevor einem da irgendwie das Salatblatt in einer ungünstigen Deko-Position hängt, würde ich sagen, putz Zähne.
Ja.
Wenn du aber jetzt unterwegs bist und du hast ja den zuckerfreien Kaugummi, der nochmal so die Spucke anwirft, damit das ein bisschen alles freigespült wird. Aber in der Spucke, die Spucke ist ja eigentlich das Coole und daran liegt es, wie du putzen musst. Hast du wenig Spucke, dann solltest du auf jeden Fall zusehen, dass die Säure schnell verdünnt wird. Also Wasser nachtrinken, sowas in der Art. Da würde ich auch ein bisschen warten mit dem Putzen, weil du da einfach ein zu hohes, da verdünnt nichts die Säure, die liegt dann erstmal da und bleibt auch erstmal. Also du musst zusehen, dass die Spucke rankommt oder alternativ ein Wasser. Und dann kannst du auch putzen oder sagen, alles klar, ich mache jetzt einen zuckerfreien Kaugummi, ich kau noch mal ein bisschen weiter und der Tag geht weiter, ich putze heute Abend gut. Du sollst ja auch nicht, man kann ja auch zu viel putzen.
Ja, na klar.
Es gibt einen Zusammenhang vom Mikrobiom, das ist nämlich das zweite, wir haben ein Mikrobiom im Mund und das ist das zweitgrößte, deutlich kleiner als der Darm und das hat so viele Einflüsse, das hat einen Einfluss auf Herzgesundheit. Wir wissen heute, die Bakterien können die Herzklappen angreifen, die schlechten, die können Arteriosklerose machen, die können so Plaques, also so Bröckchen quasi im Gehirn, bei Alzheimer wird es diskutiert. Diese Viecher können überleben Magensäure und kommen aber durch die Zahnfleischblutung, die jeder kennt, ist nichts anderes als ein Zeichen, dass Bakterien den Blutkreislauf geändert haben. Das ist nur sozusagen der Türsteher in der Disco. Die wollen in den Rest, die wollen auf die Party. Und das kommen sie auch. Und dann befeuern sie alles, was nicht im Lot ist. Ob du Gelenkentzündungen hast, ne? Hast du so, wenn du eine Zahnentzündung hast, kannst du manchmal, habe ich auch schon erlebt, dass Patienten so Entzündungen hatten und das, wenn man die behandelt, die besser werden, da sollte man auch nicht jetzt irgendwie die Glaskugel rausholen und sagen, das wird bestimmt. Aber es kann ein Nebeneffekt sein, weil wir im Mund chronische Entzündungen haben können, die viel Ärger machen, aber eben auch damit einen Tool haben, überall im Körper, und das geht bis zu Morbus Crohn im Darm, einen Einfluss haben mit der Mundhygiene, mit dem, was wir essen, mit dem, was wir mit unserem Mund quasi anstellen im täglichen Leben, Essen, Atmen, Pflege, dass das was Gutes wird, was Besseres wird. Und sowas wie Morbus Crohn, das sind Autoimmunerkrankungen oder chronische Erkrankungen, da hast du als Patient echt wenig Tools in der Hand. Und ich finde dann zu sagen, okay, das darf nicht schlechter werden, sonst würde das noch sich pathologisch verändern oder hey, ich habe da auch ein Problem, also wenn ich daran schraube, könnte ich quasi auch ein bisschen daran schrauben, das ist doch ganz gut. Also das finde ich super.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Schwangerschaft ist auch so ein Thema. Schwangere haben so viele, also eigentlich kannst du sagen, alles, was mit Schleimhauten zu tun hat, Menopause, Schwangerschaft, alles, was Gebärmutterschleimhaut, Magenschleimhaut, Darmschleimhaut, Vaginalschleimhaut betrifft, betrifft auch Mundschleimhaut, weil das kommt alles aus derselben Box im Bauplan. Deswegen hat das da auch Effekte drauf. Also eine Schwangere muss anders betreut werden als jemand, der nicht schwanger ist. Ein Mann anders als eine Frau in der Menopause anders als eine Frau mit 18. Also das sind ganz unterschiedliche Sachen. Oder wir wissen, Diabetes zum Beispiel, wenn du einen eskalierten Diabetes hast, den du nicht unter Kontrolle kriegst, wenn du dann eine Zahnfleischerkrankung, eine Parodontose, Parodontitis hast, die auch eskaliert, dann kriegt das eine das andere, kann das befeuern. Also du musst die Sachen parallel in den Griff kriegen. Ich kann zum Beispiel Zahnfleisch behandeln, ist die Diabetes aber nicht eingestellt, kriege ich auch das Zahnfleisch niemals unter Kontrolle.
Ja.
Und die Knochenerkrankung.
Und kann es ja zum Beispiel auch sein, wenn ich eine Entzündung habe, dass die dann sozusagen nicht eine Entzündung, die sowieso im Körper ist, schon noch mit antriggert, sondern nochmal neue Erkrankungen auslöst?
Ich glaube, es ist sehr individuell. Wir sehen ja bei Leistungssportlern, gab es ja auch den Fall von einem Fußballspieler, der entzündete Weisheitszähne hatte und die dann oder die immer so rumgemacht haben mit einer Entzündung, immer also nicht rausgekommen waren. Dann hatten die dieses Wort Tasche, heißt ja in Wirklichkeit, dass das Zahnfleisch da so rüberlappt.
Ja.
Und das quasi eine Höhle ist, wo du nicht rankommst mit nichts. Nicht mit der Zahnbürste, nicht mit der Mundspülung, mit nichts. Und das macht dann chronische Entzündung. Und als man dem die Weisheitszähne gezogen hat, hat der weniger Verletzungen gehabt.
Ah ja, okay.
Also es gibt große Entzündungen wie eine Parodontose, die nicht behandelt ist. Mhm. Wenn das alles entzündet ist, entspricht das einer Wundfläche wie deiner Hand. Wenn du eine Parodontose unbehandelt hast. Mhm. Wenn du so eine stark entzündete Wunde irgendwo hättest, müsstest du dich drum kümmern.
Ja.
Der Mund ist aber schmerzfrei. Das merkt jeder, der mal eine Pizza gegessen hat. Da beißt du so schön in den heißen Käse und dann hängt ja dein, hast du ja eine Verbrennung im Mund, ja? Hast du dir richtig die Schnude verbrannt?
Mhm.
Und dann hängt das in Fetzen runter.
Mhm.
Das ist eine Verbrennung dritten Grades. Damit müsste man an anderen Körperstellen in eine Notaufnahme und würde auch da eine schöne Wundversorgung haben und müsste da vielleicht auch mal eine Nacht bleiben.
Mhm.
Über deinen Mund packst du abends deine Zähne, putzen immer rüber und denkst, oh, da war was. Morgens bei deinem Tee oder Kaffee, den du über die offene Wunde kippst, denkst du nochmal, ah ja, ich merk's doch noch. 48 Stunden merkst du es nicht mehr.
Mhm.
Und das heißt, der dreckigste Ort des menschlichen Körpers, wo alles reinkommt, heilt eine Verbrennung dritten Grades in 48 Stunden aus. Es tut nicht groß weh, du denkst nicht groß drüber nach, du isst weiter.
Mhm.
Und das ist ja schon mal ganz, ganz cool. Das ist das regenerativste Gebiet, das wir kennen. Und das ist halt auch die Power, aber eben auch ein Nachteil. Wenn du was hast, merkst du es halt auch voll spät.
Mhm, genau.
Mhm.
Aber auch an den Zähnen, merkt man es da auch so spät?
Ja, wenn du Zahnschmerzen hast, mal viele denken, ich merke ja nichts. Mhm. Parodontose ist still. Da fressen die Bakterien einfach vor sich hin.
Ja.
Das merkst du gar nicht. Das ist so wie Osteoporose, merkst du auch erst als Läufer, wenn das Knie hin ist, dass du deinen Knorpel abgerannt hast nach Jahren.
Mhm.
Und Zahnschmerz merkst du erst, wenn es wirklich am Nerv ankommt.
Und nur kurz zum Verständnis für mich als Nicht-Zahnmedizinerin und auch Nicht-Medizinerin. Parodontose habe ich jetzt so verstanden, als ob es auch eine Vorstufe von Karies sein kann. Ist das richtig?
Karies sind Bakterien, die fressen den Zahn richtig an. Das was du siehst.
Mhm.
Die Zahnkrone oder die Wurzel.
Mhm.
Ne? Wenn die sich durchgefressen hat, braucht man eine Wurzelkanalbehandlung.
Mhm.
Und der Zahn ist aus drei Schichten, hat einen Zahnschmelz, das ist die Schutzschicht, das Glas. Das ist das, was uns hier den Po rettet in der Evolution. Weil unser Körper ist für 35 Jahre aufgestellt.
Mhm.
Hätten wir so Zähne wie ein Reh, die verhungern ja am Ende ihres Lebens, weil die einfach ihre Zähne auch abgegessen haben. Und wir haben aber so starke Zähne, dass wir tatsächlich auch 120 werden können. Und
nur dank unserer Zähne.
Also des Zahnschmelzes vor allem.
Okay.
Ja.
Mhm.
Ja. Weil der das aushält.
Mhm.
Der reibt ganz wenig ab, wenn man nicht gerade exzessiv Säure raufgibt. Aber so wie die Steinzeit, wir sind ja immer noch derselbe Mensch wie in der Steinzeit.
Ja.
So Erzieher auf seiner Alpentour, so wie der sich ernährt hat, der hätte deutlich älter werden können.
Mhm.
Ja. Und die Parodontose ist eine Erkrankung nicht des Zahnes, sondern des Drumherums. Das Zahnhalteapparat, das wie so unsexy heißt, das ist Knochenzahnfleisch.
Mhm.
Und das wird eben durch Bakterien angegriffen. Dann hat man so eine klassische Zahnfleischentzündung, wie man sie so kennt. Und wenn man die in Ruhe lässt, ist es nicht nur eine Zahnfleischentzündung, sondern dann arbeiten die sich tiefer und kommen dann an den Knochen an und können den eben auch zerstören.
Okay. Oh, wow.
Und das hat nicht so wahnsinnig wenig in Deutschland. Also es gibt unterschiedliche Zahlen, die sind steigend.
Ja.
Und ab 35 hat es ungefähr die Hälfte Deutschlands hat Stufen. Ab 45 haben wir mehr als die Hälfte behandlungsbedürftig.
Aber ist das dann auch, weil die Leute einfach nicht zu ihren Kontrolluntersuchungen gehen?
Ich glaube, es liegt an unserem Gesundheitssystem und an Informationen, die fehlen.
Mhm.
Beim Kassenpatient wird das alles 2 Jahre mal gemessen. Das fällt nur durch Messen und durch Röntgenbilder auf.
Okay,
und die werden relativ
bei mir noch nie gemessen worden, ehrlich gesagt.
Das ist so eine kleine Sonde,
ja.
Womit du so Messwerte, dann sagt der Zahnarzt immer 3 mm, 2 mm, das ist immer normal. Das ist so wie so ein Fingernagel, weißt du, da hast du auch so einen Bereich, der ist völlig normal.
Mhm.
Und der ist bei einem kürzer und beim anderen länger.
Mhm.
Aber wenn es so tiefer geht, heißt es, da ist nicht nur das Zahnfleisch so, wie es gehört am Zahn, sondern da ist die Tasche auf und dann gehen die Bakterien schon tiefer und greifen an.
Okay, verstehe.
Und das Zweite ist aber, dass, glaube ich, unsere Immunabwehr einfach eine andere wird. Es ist genetisch, auch viele haben es genetisch von den Eltern. Also alle Eltern, wenn man weiß, die haben Parodontose, ist das ein Moment beim Zahnarzt mal zu sagen, ey, ich habe da in der Familiengeschichte eine Story. Dann hat man die schon mal anders unter Kontrolle. Und Parodontose-Patienten können das durchaus auch schon jung kriegen. Das ist also nichts, was man in Deutschland, sind wir immer ganz groß dabei zu sagen, ja, das ist eine Alterserkrankung. Nee, das ist so wie mit Osteoporose, da knackt das mit 70, aber haben tust du sie ja schon mit 45.
40, ja.
Und so ist es da auch. Und das kann man super behandeln, wenn man es früh merkt. In der Schwangerschaft eskaliert zum Beispiel eine Parodontose auch. Das heißt, da wird es richtig schlimm.
Deswegen verlieren so viele Frauen auch Zähne.
Pro Kind einen Zahn. Das ist in Wirklichkeit eine Parodontose, die vorher nicht entdeckt wurde.
Okay, alles klar.
Und dann ist es, wenn man aber in Deutschland, wir haben ja zweimal im Jahr die routinemäßige Kontrolle. Das ist ein großes Geschenk, finde ich, weil man da einfach viele von denen rausfiltert.
Wenn wir jetzt mal an die Menopause denken, dann kommt mir gleich natürlich diese Mundschleimhauttrockenheit in den Sinn. Das ist, glaube ich, das häufigste Symptom, ne?
Ja.
Warum passiert das?
Die Menopause im Mund bedeutet ja Östrogenabfall und sämtliche Speicheldrüsen sind Östrogen gespeuert. Und wenn das wegdampft, dann haben die weniger Spucke. Das Zweite, was passiert, ist, dadurch verändert sich das Mikrobiom, weil die Spucke umspült alle Bakterien. Da sind aber auch Reparaturstoffe und Abwehr drin. Das heißt, die halten auch sozusagen, wenn da mal irgendwas reingeflogen kommt, in Schach. Deswegen sagt man auch bei Erkältung, trink viel, damit diese Mundschleimhaut quasi fit gehalten wird.
Aber darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Wenn ich dann jetzt mehr trinke, ist es aber ja nicht das Gleiche.
Nee, ist nicht das Gleiche, weil du hast nicht nur das Spuckeproblem. Dein Mikrobiom hat sich verschoben, das ist das zweite Problem. Und du hast das, was wir eben aus der Menopause auch von anderen Schleimhäuten kennen, eine Atrophie, das heißt, die schrumpft weg. Die baut sich grundsätzlich in der Dicke ab. Na, das macht ja die Haut auch. Vaginalatrophie haben wir auch. Ne? Deswegen, da ist ganz, ganz viel, was einfach wegdampft. Und das unterschiedlich doll und unterschiedlich viel. Je nachdem, wie viel du vorher hattest. Wenn du natürlich vorher schon ein ganz zarter Mensch bist mit ganz zarter Haut, da ist nicht viel, ne, als wenn du so eine Mammutschleimhaut hast und die dann einfach mal ein Stück verliert. Das ist das Zweite. Der nächste Punkt ist, viele Frauen nehmen in der Menopause schon sehr viele Medikamente, die Mundtrockenheit als Nebenwirkungen haben. 80% der Top 100 meistverschriebenen Medikamente haben das. Fangen wir mal an mit ganz vielen Herzmedikamente haben das. Antidepressiva haben das zum Beispiel auch. Das ist ja auch eine Kombination, dass manche Frauen in der Menopause Antidepressiva verschrieben kriegen und Herzrhythmusstörungen haben. Das heißt, die haben dann schon mal gleich zwei auf der Uhr. Und das macht es auch einfach schlimmer.
Okay, verstehe. Und denen würde aber im Zweifel eventuell auch einfach Östrogen und Progesteron fehlen, um
Also im Mund ganz klar Östrogen. Ja, das ist rein östrogenabhängig. Die Sache ist, man hat festgestellt, wenn man den Frauen eine Hormonersatztherapie gibt, dass das nicht so doll wegdampft. Deswegen ist das auch interessant in der Perimeno, also nicht nur erst zu warten, bis sie drin sind und das Zahnfleisch so klassisch weg ist. Das nächste war, die hatten Phytoöstrogen, habe ich auch eine einzige Studie zugefunden. Da muss man aber auch sagen, es gibt echt wenig Studien. Aber wir wissen das schon ganz, ganz lange. Die ersten Studien gab es 1935. Da würde ich jetzt nicht sagen, das war gestern. Dann kann man auch sagen, okay, die Wirren des Krieges in Deutschland vergessen. Ja, 1950 die gleichen Studien mit, da hat man Rhesusaffen, Äffinnen kastriert und hat festgestellt, kein Östrogen mehr beim Mundschleimhaut weg. Hat denen Hormonersatztherapie gegeben und festgestellt, besser. Und man hat auch festgestellt, dass Hormone einen Einfluss haben, also Phytoöstrogene nicht so sehr wie reine Hormonersatztherapie, aber alles besser als nichts sozusagen. Aber es gibt eben Frauen, zum Beispiel ich hatte eine Krebstherapie, ich darf das gar nicht, bin in einer chemischen Menopause durch die Chemo gekommen, aber jede Frau, die das operativ auch hat, so Angelina Jolie ist, glaube ich, ein ganz berühmtes Beispiel. Wenn die Eierstöcke weg sind, aus welchen Gründen auch immer, dann bist du in der Menopause und viele wissen das gar nicht. Und bis die dann überhaupt darauf kommen, haben die erstmal einen langen Storyweg hinter sich. Und dann ist es oft zu spät, weil sie dann ja schon lange in der Postmenopause sind.
Mhm. Werbung. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn der Dezember plötzlich anders riecht? Ein bisschen nach Zimt, ein bisschen nach Kindheit, ein bisschen nach, ach, ich gönn mir jetzt mal was. Ich sitze gerne mit einer warmen Tasse Tee am Fenster, draußen leuchten die ersten Lichterketten und drinnen steht vor mir eine Schale, na klar, Weihnachtsmüsli. Und da sind wir schon bei unserem heutigen Partner, MyMüsli. Die Marke, wenn es um hochwertiges Bio-Müsli geht, Genuss, Qualität, Individualität, alles drin im wahrsten Sinne des Wortes. Und jedes Jahr freue ich mich besonders auf das weihnachtliche Bio-Müsli-Sortiment. Zimt, Apfel, Mandeln, diese kleinen perfekten Adventsmomente zum Löffeln. Ideal, um morgens genussvoll in den Tag zu starten oder nachmittags die Weihnachtsplaylist anzumachen und es einfach gemütlich zu haben. Wenn ihr noch auf der Suche nach Geschenkideen seid, vielleicht für Nikolaus, den Stiefel, den Adventsbrunch oder einfach für jemanden, der euch wichtig ist, dann schaut unbedingt auf die Geschenksets. Die sind liebevoll zusammengestellt und funktionieren einfach immer. Und dann gibt's mein persönliches Highlight, die Fotodose. Ihr könnt eure eigene Müsli-Mischung kreieren und die Dose mit eurem eigenen Foto gestalten. Kind, Hund, peinliches Partybild, euer Lieblingsmensch, völlig egal. Es wird auf jeden Fall persönlich, emotional und so individuell, dass man fast vergisst, dass man etwas Essbares verschenkt. Perfekt für die Adventszeit, kleine Aufmerksamkeiten oder diese "Ich hab dir was mitgebracht" Momente bei Freunden und Familie. Das Beste, ihr könnt es euch ganz ohne Adventsstress nach Hause liefern lassen. Einfach online stöbern, aussuchen, bestellen auf mymüsli.com. Und für euch haben wir natürlich noch was. Mit dem Code 5050 bekommt ihr 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment, ausgenommen Gutscheine. Also, jetzt entdecken auf mymüsli.com und euch selbst und den Menschen um euch herum eine richtig leckere, gemütliche Weihnachtszeit machen. Danke an meinen Werbepartner MyMüsli für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Du bist jetzt gerade, wir haben uns eben unterhalten, so ein bisschen auf der Suche auch nach alternativen Therapien, die du sozusagen auch in Anspruch nehmen kannst. Wie ist da der Stand bei dir?
Das ist mühsam zu recherchieren. Mhm. Also da bin ich auch noch nicht fertig. Ich kann schon mal sagen, in Deutschland recherchiert ungefähr niemand zu Menopause und Zahnfleisch. Mhm. Es ist in Deutschland kein Thema.
Okay.
Es gibt Studien, die kommen alle aus dem Ausland. Das finde ich schon mal, da würde ich mir wünschen, dass wir da einfach auch in Deutschland, ich meine, die Hälfte der Frauen in Deutschland ist ja in der Menopause.
Ja.
Man ist ja in so einer, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, in so einer Bubble unterwegs. Wir sind dafür sehr wachsam, sehr gut informiert. Aber ich sehe in der Praxis jeden Tag Frauen, die gar nicht wissen, dass sie in der Menopause sind, die ich als Zahnarzt angucke und sage, du hast gar keine Spucke. Mhm. Und das sehe ich im Mund schon dabei. Und du kannst viel vorher schon machen, damit du gar nicht da erst reingehst. Und einfach das Wissen, dass es passiert, hilft ja schon mal. Es hilft ganz viel zu kauen, weil die Spuckedrüsen sind ja Gott sei Dank, ne? Das heißt, jeder, der leckeres Essen sieht, das muss schon so schlucken muss,
wenn man vom, schon ein,
ja, ne? Dass man schon so vom Tisch steht, dann denkt man, riecht es und denkt, wow, das ist genau so. Damit, dass man sich hinsetzt und einfach mal erst schluckt, wenn er im Brei im Mund ist und keine Stücke mehr drin, das hilft schon mal. Mhm. Weil dann ist es schon mal so eingespeichert, auch wenn es quasi länger braucht. Das ist ja auch manchmal nicht so schlecht. Mhm. Ich sage mal zu meinen Patientinnen, kennt ihr so ein Reh oder eine Antilope oder eine Giraffe, die im Rennen mal so durch die Steppe galoppiert ist und so im Laufen reingebissen hat und weitergelaufen ist. Nee, die stellen sich da alle erstmal hin, beißen rein, kauen in Ruhe. Jeder, der mal eine Kuh beobachtet hat in den Alpen, weiß, die stehen und kauen. Und das wäre auch mal, glaube ich, ein gutes Bild für Deutschland, mhm, dass man nicht isst, wenn man vorm PC sitzt. Da schnallt das Gehirn gar nicht, dass man isst. Mhm. Das ist auch ein Punkt in der Verdauung und auch, das merkt das gar nicht. Mhm. Aber auch, dass wir uns abgewöhnen, zwei Sachen parallel zu machen. Essen ist ein wichtiger Punkt im Leben und da ist Kauen einfach ein Thema. Mhm. Damit kann man schon mal viel abfangen. Dann wirklich diese Flüssigkeitszufuhr. Viele trinken einfach wirklich zu wenig. Also wenn du so Ärzte in der Notaufnahme fragst, die sagen, wenn ich da ältere Leute sehe, was die so trinken, das ist viel zu wenig. Und das ist vor allem, je älter sie werden, ein Thema. Weißt du, die 25-Jährige, die hat ihre Wasserflasche in der Hand. Mhm. Aber hast du schon mal eine 70-Jährige mit einer Wasserflasche gesehen?
Ja, nee. Hm.
Und das sind so Themen. Dann kann man beigehen, es gibt wenig Belege für Ölziehen, aber dieses abends quasi, wenn man so nachts, geht dann nochmal die Spucke runter, weil der Körper in so Nachtmodus fährt. Da ist es ganz gut, zum Beispiel einmal Öl ziehen mit Kokosöl zu machen. Das ist so wie so eine Eincreme. Aber es gibt auch Tablettchen, die, also nicht im Sinne von Medikamente, sondern eher sowas wie so Halstabletten, die du dir reintun kannst, die nachts dann so eine Art Gelfilm drüber machen. Also da gibt's viel. Aber jeder, der merkt, dass er sich oft räuspern muss oder sich verschluckt beim Essen, das sind so die ersten Warnhinweise, wo man denkt, ah ja.
Okay.
Und daher kommt auch das zweite große Symptom, das ja Frauen in der Menopause haben, dieses Burning Mouth, dass sie so Geschmacksstörungen haben.
Okay.
Einmal durch die Medikamente, aber dieses Mundbrennen kommt, weil dieses Wegdampfen der Schleimhaut und trocken, das macht die halt auch wahnsinnig empfindlich. Das heißt, alles, was du isst, ja, das schöne Sauerteigbrot mit der Kante, alles, was da hart rüber schrubbt, macht dann Wunden. Und das macht dann auch was. Und die Zunge ist ja auch betroffen. Das heißt, wenn das trocken ist, dann verändert sich die Zungenoberfläche. Deswegen schmeckst du anders, weil du einfach weniger diese Geschmackspapillen, diese Zupfel, dieser Flocati-Teppich, quasi weniger Flocati-Puzzle. Das hat auch einen Einfluss auf die Nervenleitung, weil die auch von diesem Wegdampfen betroffen sind. Das legt ja auch Nervenendigungen frei, die in Wirklichkeit was drüber haben und da jetzt nackt in der Gegend rumstehen. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Und wenn da heiß, kalt, salzig, sauer rüberbreddern, dann funken die.
Okay.
Ja.
Das ist aber keine schöne Aussicht.
Das stimmt, deswegen ist das wichtig, dass man überhaupt weiß, okay, es gibt das. Und ich glaube, so wie viele sagen, wir sind hoffentlich die letzte Generation, die das aushalten muss. Oder unsere Mütter, weil wir ja hoffentlich schon weit vorher reingehen. Und deswegen ist Mundhygiene so wichtig, weil du darfst dann einfach keine Viecher da drin haben, die noch zusätzlich eine Entzündung machen.
Ja.
Und das ist das, was du vorhin meintest. Der Mund hat so einen Einfluss darauf, weil er am Kopf ist. Es gibt eine ganz kurze Strecke zum Gehirn. Unfassbar gut durchblutet, deswegen ist dein Zahnfleisch rot und nicht weiß, weil es so durchblutet ist. Und Entzündungen, der Kopf sehr gute Lymphabflüsse hat und die verteilen sich einfach überall hin.
Okay.
Ja, und wir haben keine Leichentoxine von nichts. Es gibt keine Leichentoxine. Ich habe extra den Chef der Hamburger Pathologie, der zu einem der besten Pathologen Deutschlands gehört und ja jeden Tag Leichen hat. Also ich würde mal behaupten, der würde sich auskennen mit dem Wort Leichentoxine. Der hat gesagt, es ist eine blanke Provokation für sämtliche Pathologen. Es gibt keine Leichengifte. Aber wir haben natürlich Entzündungen überall in den Körpern und das hängt zum Beispiel nicht von einem wurzelgefüllten Zahn ab, sondern ob da eine Entzündung dran ist. Und das wiederum liegt daran, wie gut ist diese Entzündung vorher therapiert worden. Ne? Und deswegen lässt man keine Parodontose unbehandelt. Deswegen lässt du keinen abgebrochenen Zahn drin, der so vor sich hin rottet. Haben ja viele Leute sagen, ich merke ja nichts, ist mir mal abgebrochen, aber ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Da verrottet ein Körperteil. Ein Zahn ist ein Körperteil.
Ja.
Einen Finger würdest du auch nicht angucken und warten, bis er sozusagen vom Blau auf Schwarz so wegfault, sondern würdest dich drum verrotten. Und das ist nichts anderes.
Und mit den Leichentoxinen, ne? Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, dass wenn ein toter Zahn sozusagen da ist, dass von dem aus dann was Schlechtes ausgeht, ne?
Der Zahn ist nicht tot. Der Zahn ist gar nicht tot, der Zahn ist nicht durchblutet. Ja, wir entfernen ja, der Zahn hat ja diese drei Schichten, was wir von meinem Zahnschmelz, ein Zahnbein und in der Mitte der Nerv. Und der Nerv ist nicht der Nerv. Der Nerv ist ein Raum, wo Lymphgefäße, Bindegewebe, Nervzellen drin sind und auch ein lymphatisches Gewebe. Und das wird entfernt, aber der Zahn wird von unten vom Nerv versorgt in die Zahnkrone. Das heißt, das Nervgewebe hier bleibt ja weiter da. Es endet nur da. Deswegen, wenn du auf einen Wurzelkanal behandelten Zahn beißt, merkst du ja, dass du drauf beißt. Das ist ja jetzt nicht, als wenn da nichts wäre.
Ja.
Weil der auch noch in einem Knochen steckt und eine Wurzelhaut hat mit lebenden Zellen und die funken alle. Und das hat eben auch eine ganz wichtige Funktion im Knochen. Der hält nämlich den Knochen auch da. Wenn du was rausziehst, das weiß jeder, der mal einen Gipsarm hat, was du nicht benutzt, baut der Körper rigoros ab. Der Körper ist in Effizienz ein beispielloses Teil, der baut sofort die Muskulatur, das alles ab. Das würde er auch machen, wo kein Zahn ist. Da baut er den Knochen ab.
Deswegen lässt man oder versucht man, um jeden Preis Zähne zu retten.
Ja, es gibt zwei unterschiedliche Richtungen in der Zahn. Oder in der Medizin gibt es immer unterschiedliche Richtungen. Das kennt man so aus der Orthopädie. Du wirst immer einen Orthopäden finden, der sagt, Bandscheibenvorfall operieren wir. Und du wirst Orthopäden finden, die sagen, nein, nein, wir versuchen die OP zu verhindern, weil die hat auch Themen und kann auch Negatives bewirken. Deswegen sollten wir erstmal präventiv da reingehen, verhindern ist besser und dann regenerativ arbeiten und nicht gleich das Messer zücken. Und in der Medizin denke ich, in der Zahnmedizin sollte das auch ein Ansatz sein. Wir sind nur in Deutschland, muss man ernsthaft sagen, im weltweiten Vergleich in der Zahnmedizin nicht wirklich weit. Wenn du international unterwegs bist, dann gucken die dich an und sagen, wir kennen keinen einzigen deutschen Referenten. Das ist wirklich wenig. Ja? Mhm. Warum ist das so? Wir sagen zum Beispiel, du möchtest schöne glatte Zähne haben, wir beschleifen den Zahn. Die Welt da draußen macht das nicht mehr. Die sagt, wir haben ganz tolle Materialien, wir können das aufbauen, wir müssen nicht mehr wegschleifen. Mhm. Ne? So wie bei dem kleinen Mädchen, da hätte man auch sagen können, ich mache eine Krone.
Ja.
Das macht man auf gar keinen Fall. Das baust du super schön auf und schleifst da gar nichts weg, nicht ein Müh. Mhm. Und so ist es ein bisschen auch mit diesem Zahnerhalt. Rausziehen und ein Implantat reinmachen. Wir machen, ich habe mal nachgeguckt für dich, über 5 Millionen Wurzelkanalbehandlungen jedes Jahr. Mhm. Statistisch hat jeder Deutsche 2 wurzelkanalbehandelte mhm. Zähne. Mhm. Und wir setzen jedes Jahr 1 Million Implantate. Und Implantate als Option zu haben, ist super. Mhm. Ja, ist richtig, richtig gut. Verdanken wir übrigens den amerikanischen GIs, die sie im Vietnamkrieg entzahnt haben, damit die keine Zahnprobleme im Krieg kriegen.
Wie bitte?
Und dann kamen die zurück und haben überlegt und waren junge Menschen, die keine Zähne mehr hatten. Und dann hat sich der Kiefer weg, also wie die Vaginalschleimhaut geht auch der Kiefer ja weg, wie wir eben gesprochen haben. Und da brauchte man eine Lösung und so hat man angefangen, Implantate zu entwickeln. Das waren die Vorreiter für die Implantate.
Moment mal eben, also man hat die Zähne, wie haben die dann gegessen?
Die haben Prothesen gekriegt.
Okay.
Oder Flüssignahrung. Ist in England auch noch bis gar nicht so langer Zeit gewesen, wenn du geheiratet hast, haben viele englische Männer ihre Frauen quasi die Zähne ziehen lassen, weil das zu teuer wird, die zu reparieren. Und deswegen sind viele junge Frauen mit Prothesen in die englische Ehe gegangen. Ja. Es gibt
das
schon
Skurrilität. Ja. Das ist, also krasseste Körperverletzung.
Ja.
Ach du Scheiße.
Genau, das heißt, unsere Gesellschaft hat ein bisschen was aufzuholen, glaube ich. Und Implantate sind toll. Ne? Ich meine, dass du keine Prothesen mehr hast. Ich habe in meiner Praxis fast keine Prothesenträger mehr. Mhm. Heute ist es normal, die Zähne zu behalten, weil wir auch wissen, dass das für das Zusammenkauen, das ist so wichtig, Zähne zu haben. Wenn du einen Menschen hast, der keine Zähne mehr hat, weiß der nicht mehr, wie er beißt. Mhm. Auch mit Prothese nicht. Mhm. Der hat keine Orientierung, weil diese Nervenfasern, die wir eben besprochen haben, nicht mehr funken.
Ja.
So beißt du zusammen, du weißt ganz genau, wo du hingehörst. Mhm. Du weißt auch genau, wo du das Essen hast. Mhm. Hast du nicht mehr, weil du hast ja diese Nerven nicht mehr, die in dem Zahn sagen, wo was ist oder im Kiefer. Mhm. Das ist der Grund, warum man sagt, ein Zahn, der raus muss und wo man nichts mehr machen kann, da muss man auch realistisch sein. Du kannst nicht jeden Zahn halten. Hat er große Probleme, hat er große Löcher, muss man realistisch irgendwann sagen, wie das Investment, das man macht, wie lange hält denn das Ganze, das muss man abwägen, das wiegt das Patient natürlich ab, da sind wir als Ärzte die Berater. Mhm. Es ist immer falsch, mit Angst zu beraten. Also wenn ich zum Beispiel sage, wir sehen manchmal Kollegen, die sagen, ein wurzelgefüllter Zahn, der nichts hat, muss per se raus, weil er irgendwas hat, das ist Blödsinn, weil der funktioniert. Es ist ein Körperteil, das intakt ist. Ja, das keinen Ärger macht. Mhm. Wenn du eine Entzündung hast, dann kannst du dir natürlich immer überlegen, mache ich eine Wurzelkanalbehandlung oder ziehe ich den Zahn raus? Es gibt 2 Wege.
Ja.
Und da werden Ärzte immer unterschiedliche Empfehlungen sprechen, wie sie selber informiert sind. Okay. Ich bin Zahnerhalter. Mhm. Wenn bei mir Zähne bei den Patienten gezogen werden müssen, überweise ich zu reinen Implantologen, weil ich der Meinung bin, wir sind Handwerker, wir sollten immer das machen, was wir viel machen und nicht 3 Implantate die Woche ist nicht viel. Mhm. Aber das Implantat ist nicht die erste Wahl, weil auch Implantate können Entzündung kriegen. Und wo wir gerade beim Thema Menopause sind, wenn du keine Spucke mehr hast, dein Mikrobiom kippt, deine Immunabwehr im Mund dadurch runter ist und sowieso ja verändert ist, dann kriegst du auch Probleme mit deinen Implantaten, weil das ist das Erste, was sozusagen Knochen, das Zahnfleisch, ne, entzündet sich, der Knochen dampft weg. Das ist das Erste, was kriegt.
Aber jetzt erzähl doch nochmal, was kann ich denn präventiv tun dafür, damit das alles nicht passiert?
Informiert sein. Zum Beispiel sowas wie Hashimoto-Patienten. Du kennst doch bestimmt auch ganz viele Frauen, die Hashimoto haben. Ich kenne total viele. Das ist zum Beispiel, das unterhält eine chronische Entzündung im Körper. Das heißt, dieses Wissen, was habe ich oder welche Symptome weisen worauf hin. In der Medizin ist es ganz einfach, sei früh. Das ist die erste Regel. Das ist, ne, ich mit meinem Brustkrebs, sei früh. Bist du zu spät, sind deine Heilungschancen auch manchmal gar nicht mehr da. Und das ist in der Medizin, in der Zahnmedizin genauso. Sei früh. Weiß, was man an Prävention macht. Und da ist es eben, ne? Geh zu den regulären Checks. haben einen Zahnarzt, der wirklich so guckt, wie du es brauchst. Mhm. Ne? Ich glaube zum Beispiel, bei deinem Onkel ist auch ein Thema heute, wir haben viel mehr Frauen in der Zahnmedizin. Mhm. Wir sind mehr Frauen als Männer und das ist auch ein großer Glücksgriff. Damit will ich nicht sagen, dass Frauen bessere Zahnärzte sind, aber sie sind andere Zahnärzte. Das glaube ich sehr wohl. Mhm. Es gibt Studien von weiblichen Operateuren, die weniger Komplikationen haben. Warum, wenn Frauen Projekte machen, ist egal, ob Medizin oder was anderes, die haben sich das alles durchdacht und die haben immer einen Worst-Case-Plan und sie sind technisch gut. Mhm. Sie wissen alles, was sie tun, weil sie sind eher die Perfektionisten und so ist es da auch. Mhm. Geh also zu guten Kontrollen, hab einen, der wirklich gut guckt. Mhm. Dann mach in der Pflege einfach, weil wir alle müssen Zähne putzen, aber allein so welche Reihenfolge, welche Zahnpasta, welche Zahnbürste, wie putze ich mit welcher Zahnbürste, sei da technisch safe. Mach dir da einmal Gedanken drüber, informier dich drüber. Das finde ich, ne, dieses Zahnseide-Thema, so viele Leute machen Zahnseide, machen sie falsch. Das ist schade, weil es umsonst. Da geht es wirklich um Technik. Mhm. Ich glaube, diese Awareness dafür, dass man sagt, Schlaf hat einen Impact auf die Gesundheit, auch auf den Mund ganz doll. Mhm. Viele Frauen denken zum Beispiel, sie knirschen, weil sie Stress haben. Die knirschen nicht, weil die Stress haben, die knirschen ganz oft in der Menopause, weil sie eine Schlafapnoe haben.
Mhm. Okay. Mhm.
Ja, Atemaussetzer bei Nacht. Die knirschen, weil der Körper versucht, sie wach zu kriegen. Mhm. Oder nach vorne schiebt, damit er hinten mehr Luft kriegt. Mhm. Ne, da gibt es so viele Zusammenhänge. Mhm. Und ich glaube, vor allem bei Frauen, die müssen aufhören zu denken, ich habe da was und das beeinflusst mich, aber ich mache weiter. Mhm.
Genau hinschauen. Aber trotzdem nochmal, also zum Schluss vielleicht nochmal so, weiß nicht, wenn du so drei Tipps oder so hast, tatsächlich, weil wenn du jetzt sagst, okay, wenn die Menopause kommt, dann passiert das und das und das im Mund. Nicht jeder kann eine Hormonersatztherapie machen. Genau. Ich denke mal, bei mir wird es besser sein, weil ich Östrogen substituiere. Ne? Dann wird das wahrscheinlich nach hinten geschoben und so. Aber genau, du musst alternative Wege finden, aber was gilt so für alle Frauen, was sie machen können, um wirklich auch dieses Burning Mouth und diese Trockenheit und so weiter ein bisschen in den Griff zu kriegen?
Verhindere chronische Entzündungen in deinem Mund. Das heißt, die Pflege, das ist einmal eine Zahnreinigung, aber eine medizinische, nicht eine kosmetische. Das heißt, sie muss auch in der Zahnarztpraxis, sollte sie gemacht werden, wenn ich dieses Thema Menopause habe. Dann Parodontose. Habe ich dafür eine Gefahr und das muss regelmäßig kontrolliert werden, weil das kann man im Anfangsstadium immer super in den Griff kriegen. Mhm. Im besten Fall verhindern, dass man viel Zeug in seinem Mund repariert hat, aber wenn man es repariert hat, dann einfach was wir da besprochen haben, die Pflege einfach super gut da drauf haben und da abends mehr Gas geben als morgens zum Beispiel, weil die Nacht einfach noch mal weniger Spucke ist und der Körper auch immunologisch herunterfährt, dass man da einfach weiß, an welchem Punkt man Gas gibt. Viel kauen. Kauen ist echt so wichtig. Und im Mund ist auch Schlaf ein Riesenthema. Also man muss auf seine Schlafhygiene, sollte nicht, man muss nichts, aber man sollte seine Schlafhygiene richtig gut im Griff haben und sich um Schlafprobleme auch wirklich kümmern. Und im Mund, jeder, der Stress hat, kennt das, man kriegt einen trockenen Mund. Der aufgeregt ist, ne? Trinkt erstmal. Ich würde sagen, für Frauen ist das Thema, ich will jetzt nicht sagen Stressmanagement, weil wir alle wissen, das ist so ausgeleiert und wir einfach viele Sachen in unserem Leben nicht im Griff haben. Mhm. Das ist was zum Beispiel, was ich in den Vorträgen, wenn ich in Firmen bin, versuche ich den Frauen immer Tools an die Hand zu geben, was sie im Alltag machen können, damit du dein Stresslevel senken kannst. Weil wir alle können nicht, wie soll ich sagen, den Arbeitsalltag selber bestimmen und jeder hat auch unterschiedliche Stressoren. Für den einen ist das Job, für den anderen ist es ein pubertäres Kind, der nächste hat Eltern, die er pflegen muss. Frauen werden in ihrem Leben, und das ist jetzt vielleicht eine provokante Ansicht, niemals Zeit haben, sich so um sich zu kümmern, wie wir uns das wünschen würden als Ärzte. Warum? Sie müssen in der Karriere viel leisten, wenn sie jung sind, um da erstmal anzukommen. Mhm. Wenn sie Kinder haben, ist es in Deutschland immer noch schwer, Kinder mit Karriere zusammenzubringen. Mhm. Wir haben immer noch sehr viele klassische Rollenmodelle, auch in Beziehungen und klassische Ansichten in Firmen, zu sagen, Frauen sind nicht so präsent, deswegen können sie das nicht so wie Männer. Aber auch viele Frauen, die sagen, ich übernehme die Care-Arbeit auch in der Beziehung mehr. Mhm. Dann sind die Kinder mal so groß, dann fangen die Alten an zu schleifen. Mhm. Das heißt, die fangen dann an, Pflegefälle zu werden. Also ich glaube, eine Frau braucht andere Tools als Männer in dieser Gesellschaft. Und da ich 20 Jahre jetzt, mein Mann ist Personalberater, wir haben oft, also wenn man das Ehepaar abt, das eskalieren sehen möchte, werft das Wort Frauenquote in den Raum. Ich bin 20 Jahre im Job und die Chefarztquote der Frauen geht, wenn überhaupt, 1% pro Jahr hoch. Und wir sind unter 20% in einem Job, in dem es mehr Frauen als Männer gibt.
Ja, Wahnsinn.
Und das heißt, ich habe aufgegeben, dass ich das so ein bisschen, ich habe nie aufgegeben, aber ich sehe, dass meine 20 Jahre jetzt nicht viel bewegt haben, die ich in diesem Job bin. Also heißt es, dass ich die Frauen anders aufstellen muss, damit sie gesund bleiben und fit bleiben. Und das sind die Frauen in Deutschland nicht. Wir haben einfach, wir leben lange, weil wir einfach Risiken wie Säbelzahntiger oder Hungersnöte oder dass wir an der Geburt sterben, nicht mehr haben. Aber wir sind einfach hinten raus gebeutelt von Krebs, Schlaganfall, neurodegenerativen Erkrankungen wie zum Beispiel Alzheimer und sowas. Und das muss aufhören. Und mein Fachgebiet hat viele Impulse dafür zu sagen, wenn du dich um deine Mundgesundheit kümmerst und einfach verhinderst, dass du Entzündungen wie eine Parodontose oder wie unbehandelte Karies hast oder auch in der Menopause erst gar nicht in diese Entzündung reingaloppierst, weil du sie eben schon beim Bakterium dir kaschst. Du kannst deine Mundschleimhaut nicht kontrollieren, weil das Östrogen da ist. Aber du kannst ja die Bakterien kontrollieren.
Ja.
Und das ist wichtig und da brauchen Frauen einfach andere Tools. Und beim Stressmanagement ist das so. Wenn die nicht schlafen, weil die immer Kinder neben sich haben und keine Nacht durchschlafen für die nächsten 10 Jahre, wenn die Frauen einfach jeden Tag so viel Stress haben, weil sie 3 Sachen parallel immer machen, dann haben die andere Erkrankungen und da muss man zwischendurch mal einmal runterkommen und das kann keiner sagen, so ich gehe jetzt mal eine Runde um den Block. Das kann der eine mehr als der andere, aber ich als Frau im öffentlichen Gesundheitswesen würde sagen, mein Job ist nicht, mein Alltag ist nicht selbstbestimmt. Ich habe Patienten, ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt, mache jetzt mal eine Pause.
Mhm.
Ja, ich brauche andere Tools und die gibt es. Und die sind kleine Schritte und ich glaube, dass wir Frauen lernen müssen, in allen Alterskategorien nicht zu denken, wir müssen da durch, sondern okay, hier ist jetzt gerade viel los, ich habe kleine Kinder und ich habe einen Job. Was kann ich machen, was den meisten Impact bringt bei Ernährung, Sport, Schlaf und auch vom Kopf her, wie kriege ich dieses Stresslevel runter?
Mhm.
Und das ist wichtig und da denke ich, gibt es viel.
Ja, dann sag doch noch ganz zum Ende noch 3 Sachen.
Atmung ist wichtig. Wir Frauen atmen oft ganz kurz hier in die Brust rein, dass wenn man so richtig Stress hat, den Vagusnerv, den Beruhigungsnerv aktiviert und das tust du, das kannst du auch im Auto an der Kreuzung, das kannst du auch, bevor du in eine Besprechung reingehst, gibt es 2 Atemübungen. Habe ich lustigerweise gerade für die Strive einen Artikel drüber geschrieben, ein Zehner-Kit, dass man einatmet, wenn man richtig Stress hat, du willst gerade in ein Interview zum Beispiel gehen, tief einatmen, nochmal einatmest und dann langsam ausatmest. Und nachts, wenn du im Bett liegst und nicht schlafen kannst, machst du dasselbe. Dann legst du dich hin, atmest aber in den Bauch, versuchst die Bauchdecke hochzukriegen, länger ausatmen als einatmen. Am besten mitzählen, dann kannst du nicht denken. Das ist wie so eine Atemmeditation. Und wenn du das 3-4 Mal machst, je mehr, desto besser. Aber wenn du nur 3-4 Atemzüge hast, okay. Aber damit bringst du dein Stresslevel schon mal richtig runter. Dann finde ich, sich auch bewusst darüber zu werden, dass es Zeit einmal gibt.
Mhm.
Überlege dir, wem du sie gibst und wem du sie nimmst.
Mhm.
Das ist wichtig, wo man, dass man nicht, ich glaube, viele von uns versuchen an 2 Orten gleichzeitig zu sein und kriegen dann richtig Stress. Wenn ich noch im Meeting hänge, aber eigentlich bei einem anderen Termin sein sollte oder mein Kind abholen sollte, dann kriege ich Stress und auch noch Emotionsstress.
Ja.
Und da muss man einfach sagen, ich muss dann draus sein.
Mhm.
Und diese Souveränität auch zu haben, vorher zu sagen, ich gehe in dieses Meeting, Damen und Herren, um 14.10 Uhr ist hier meine Deadline erreicht. Ich möchte dich bitten, mich danach zu informieren und dann geht man raus. Das finde ich ja das Geile an der Menopause. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich bin da jetzt mit 42 ja durch die Chemo schon rein. Ich bin jetzt 45, aber diese Souveränität, das ist toll.
Absolut.
Weil man einfach, man hat dieses People-Pleasing nicht mehr so. Man ist trotzdem noch total nett und man passt da immer noch auf alle liebevoll auf.
Ja, aber eben auch auf sich selbst.
Auf sich selbst.
Und das ist, glaube ich, es liegt schon auch mit daran, dass die Kapazitäten ein bisschen knapper werden. Ne?
Ja.
Also meine Nerven werden ein bisschen kürzer. Ich muss einfach besser auf mich aufpassen.
Man hat keine Zeit mehr für Idioten auch.
Ja.
Das finde ich auch so.
Ja.
Also wenn Leute einfach einen Trigger in einem Energie saugen oder einfach auch unzuverlässig sind, dafür habe ich keine Zeit mehr in meinem Leben. Da sage ich dann auch, es tut mir leid, aber das läuft hier mit uns so nicht. Ich brauche klare Vorgaben. Ich muss mich darauf verlassen, wenn ich dir sage, ich brauche das, dann kannst du gerne zu mir sagen, du, ich schaffe das nicht, aber du sagst, ich spreche dich nicht drauf an.
Ja.
Solche Sachen, ne?
Mhm.
Diese Zuverlässigkeiten im Team und ich glaube einfach auch, dieses Grenze ziehen.
Ja.
Und das fängt mit Zeit an.
Ja.
Und da einfach mal auch logisch drauf zu gucken, wenn ich mir da drei Sachen parallel reintue, muss ich irgendwo anrufen oder Bescheid sagen, dass ich eine davon schon mindestens nicht machen kann.
Ja.
Und bei der einen brauche ich Unterstützung und bei der einen muss ich früher raus. Dann kann ich alle drei Sachen machen. Mhm. Und da sind ja Frauen auch immer die Größten, nicht zu sagen, sondern so, ist ja auch so, je mehr Stress du hast, desto weniger Kraft hast du ja auch. Du verlierst da völlig den Fokus zu sagen, nein. Du sagst ja erst nein, wenn du in einer völlig ausweglosen Situation bist. Mhm. Oder eigentlich schon kurz davor bist zu weinen, weil wichtige Sachen hinten runterfallen, weil einfach so viel unnützes Zeug reingekommen ist. Mhm. Und das finde ich wichtig. Und ich habe in meiner Chemo, war mein Mentalcoach aus dem Leistungssport, hatte ich so eine Situation, praxisheiß hergegangen, wir hatten richtig viel zu tun. Ich hatte eine Challenge im Team mit einem Azubi, die in der Chemo zu mir gesagt hat, sie wechselt die Praxis, weil ich ja wahrscheinlich sowieso sterben werde und dann könnte sie die Ausbildung nicht beenden. Das war mein einziger, ich habe hunderte positive, viel, viel tollere Sachen, aber das war zwei Wochen vor Weihnachten, wo es richtig heiß herging und wo ich so merkte, ich war einen Tag vor der Chemo, als das passierte und ich so merkte, dass ich dachte so, heilige Scheiße, ich glaube, ich sehe meine Grenze. Und da war ich bei meinem Mentalcoach zu meinem Termin und war kurz davor, den abzusagen und habe gesagt, wenn ich das mache, Christine, es ist jetzt in der Chemo so wichtig, dann bist du richtig runter, das geht jetzt nicht, du musst dahin. Und die merkte, dass ich unter Feuer bin, dann hat sie gesagt, Christine, das ist ganz einfach. Wenn du Sachen, weil ich gesagt habe, ja, ich konnte das nicht machen, ich habe meinen Sport nicht gemacht, sagte sie so, Christine, das ist gar kein Problem. Stell dir einfach so einen Regler wie an einem Mischpult vor, in so einem Tonstudio. Steht da in der Mitte. Du hast jeden Tag frei die Wahl zu sagen, geht er Richtung Schutt und Asche oder geht er Richtung langes Leben und Happiness. Da gibt es zwei Richtungen. Und wenn du den ganzen Tag da lang schiebst für alles andere und immer einen Grund findest, du findest immer einen Grund, Christine, machst nichts grundlos, aber keine Zeit findest, einmal dahin zu kommen, dann weiß ich nicht, ob die Rechnung von dir nachher am Ende aufgeht. Aber das Ergebnis wird kommen, weil der Regler schiebt. Und das halte ich mir immer vor Augen in großen Stresssituationen, dass ich so eine Liste habe mit Sachen, die ich mache. Hätte ich ohne die nie gemacht, ohne Mentalcoach. Und da sind Sachen von einer Minute wie Atmen drauf. Da sind aber auch Sachen von drei Wochen drauf. Ich wollte immer schon mal nach Costa Rica so ungefähr.
Ja.
Und wenn du das mal anfängst zu sammeln, dann weißt du, ich habe jetzt 5 Minuten und du weißt, was auf dieser Liste ist. Und dann mache ich das. Und wenn 5 Minuten heißt, ich warte irgendwo, ja gut. Ich habe einen Kaffee in der Hand, ich mache kurz die Tür auf und stelle mich in die Sonne und atme mal tief in meinen Bauch. Oder ich esse irgendwas Tolles. Ich hatte einen wahnsinnig stressigen Tag, dann passe ich auf, dass die Ernährung gut ist und besorge mir irgendwas mit dem Lieferservice, was aber gesund und super ist, worauf ich auch richtig Bock habe. Zum Beispiel auf Abendveranstaltungen trinke ich keinen Alkohol mehr, weil ich das einfach nicht mehr ab kann und das ist es mir nicht mehr wert. Oder ich esse, wenn ich viele Auswärtstermine und Essen habe, esse ich auf der Karte immer das, wo das meiste drin ist, was am buntesten auf dem Teller ist, weil ich dann weiß, guck mal, dann habe ich, die Ärzte sind immer scharf auf die Top 30, ne, die 30 bunten pro Woche, dann weiß ich, okay, sind schon mal 10 auf dem Teller, habe ich auch schon was Gutes für mich gemacht, kann auch einem guten Gespräch lauschen. Was viele Frauen auch machen ist, sie kreuzen ihre Sozialkontakte, die ihnen helfen, aus dem Tief wieder rauszukommen, weg. Weil sie keine Zeit haben, sagen sie der Freundin ab.
Das ist das Erste oft, ne?
Ja.
Ja, aber
und das muss sein.
Ja, genau, das muss definitiv sein. Also Gemeinschaft und Verbindung ist halt wahnsinnig wichtig.
Gibt es ja diese coole Harvard-Studie, hast du bestimmt auch, ne? Wie Happy Life.
Ja, ja.
Das hat ja eindrucksvoll alles gezeigt, was so geht. Und als ich die gelesen habe, dachte ich, ja, Christine, und das ist auch, kann ich auch mit der Krebstherapie sagen, das, was dich durchträgt, sind die Menschen um dich rum. Das ist kein Social-Media-Account, das ist kein Job. Das sind die Menschen, die du um dich rum hast, die dastehen und an deiner Seite sind und auch deine Familie dadurch bringen. Man ist ja man nicht nur alleine.
Ja, das stimmt.
Und da ist alles andere unwichtig. Wenn du keine Freunde mehr hast, dann wird's eng, glaube ich.
Also deine Krebstherapie und Erkrankung hat jetzt hier wenig Raum gefunden. Ich finde aber das spannend. Wir haben im Vorgespräch ja auch länger drüber gesprochen. Vielleicht kommst du einfach zu dem Thema nochmal wieder.
Ich komme immer gerne zu dir.
Finde ich super und ganz toll, dass du da warst. Toll, dass du diese Aufklärungsarbeit machst. Und ich finde es voll schön eigentlich mit dieser Liste. Vielleicht können wir das den Zuhörern und Zuhörerinnen auch mal mitgeben, dass sich jeder mal hinsetzt und so seinen Werkzeugkoffer ein bisschen auffüllt mit den Sachen, die einfach umzusetzen sind und die einem einfach wirklich gut tun und auf die man immer ganz schnell zurückgreifen kann. Also danke für die schöne Idee.
Ja, weil du hast, kennst du auch oft, wenn so eine halbe Stunde aufploppt. dann surft man oder man macht irgendwas anderes oder fängt irgendwas an und stellt fest, habe ich zu wenig Zeit. Und das ist das Problem. Mhm. Und deswegen braucht man, ich finde ja auch beruflich manchmal, wenn ein Termin platzt, dass man dann nicht irgendwas mit sich noch, kann man natürlich auch sagen, gut, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken, das ist aber auch eine Entscheidung. Mhm. Aber wenn man denkt, Mist, jetzt ist die halbe Stunde, hätte ich doch lieber für das gebraucht. Deswegen sind diese Listen wichtig. Und so sind sie aber auch bei der Self-Care, dass man sagt, ich habe jetzt eine halbe Stunde. Zum Beispiel, ich liebe Buchläden. Okay, wenn ich jetzt hier länger gebraucht hätte, um zu dir zu kommen, wäre ich in einen Buchladen gegangen und hätte nochmal einmal kurz rüber geschaut, weil ich das macht mir Spaß.
Ja.
Oder man sagt, okay, jeder von uns hat irgendwas, womit er sagt, das finde ich super. Oder macht sich eine gute Musikliste an.
Ja.
Oder 1000 Dinge für kurz oder für länger. Aber es gibt so viele Sachen, womit wir uns in eine bessere Position bringen können. Ne? Gerüche, Musik, frische Luft, Sonne, Menschen. Und da muss man einfach schnell sein zu sagen, ich habe das. Mhm. Und ich mache jetzt, und wenn das heißt, ich mache jetzt ganz alleine nichts und gucke nur die Wand an. Ja, gut.
Wenn es dir gut tut,
ja,
tu das.
Genau.
Alles klar. Ich danke dir.
Sehr, sehr gerne.